so wie ihr jetzt auch zu Hause vermutlich gemütlich im Sessel seid. Der Norbert hat mir gestern auch geschrieben, also wenn wir dann wieder richtig Gottesdienst haben, dann wird es eine richtige Umstellung, dass man seine Füße nicht mehr hochlegen kann. Genau, aber jetzt wollen wir auf Gottes Wort hören und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade und deine Liebe und dass wir jetzt zusammen sein können hier in diesem Gottesdienst. Möchte ich bitten, mach du mich ruhig und schenk du mir die richtigen Worte jetzt für die Predigt. Segne auch jetzt jeden, der zuhört und mit dabei ist. Öffne du die Herzen und das Verständnis, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ja, bevor ich loslege, muss ich mal noch einen Schluck Wasser trinken. Richtig gut. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch was zu trinken bei euch. Wasser ist ja auch was richtig Tolles. Wir brauchen Wasser. Wasser ist wichtig für unser Leben. Wenn man auf irgendeinem anderen Planeten Wasser findet, dann ist das die Sensation, bedeutet Leben. Auch hier auf der Erde natürlich ganz klar, da wo es Wasser gibt, da entsteht Leben, da gibt es Pflanzen, da wo kein Wasser ist, ist Wüste und unwirtlich. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Kriege der Zukunft werden um Trinkwasservorräte geführt. Momentan würde ich eher denken, dass die Kriege der Zukunft um Klopapiervorräte gehen. Das scheint ja irgendwie wichtiger zu sein. Aber klar, jeder von uns hat Zugang zu Trinkwasser, einfach den Wasserhahn aufdrehen. Ja. Ich trinke nochmal einen Schluck. Wasser ist einfach ein unheimlich kostbares Gut. Unser Körper braucht Wasser, um zu leben, aber auch unsere Seele braucht etwas, um zu leben. Und ich finde das Bild, das wir in der Bibel finden, eigentlich auch sehr gut, weil da wird auch ein Bild verwendet, das ich hier passend finde, nämlich das Bild von der Quelle des Lebens. Das haben wir auch gerade im Psalm gehört. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Wasser entspringt meistens aus einer Quelle. Wo Wasser ist, ist Leben möglich. Und das Leben, wie es sich Gott gedacht hat, entspringt eben auch aus einer Quelle. Und die Bibel sagt ganz klar, dass diese Quelle bei Gott ist. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Im Predigtext von heute, dem Psalm 36, den haben wir eben schon gehört, wird das umschrieben. Ist auch wichtig, den ganzen Psalm zu betrachten, auch wenn wir heute nur einen Teil anschauen werden. Aber es ist ein Psalm, wo man im Grunde wieder diese zwei Seiten sieht. Ja, die Seite, wie das ist, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, und die andere Seite, wie es ist, wenn ein Mensch mit Gott lebt. Man kann den Psalm insgesamt in drei Teile unterteilen. Der erste Teil, die Verse 1 bis 5, das ist eher so eine Situationsbeschreibung der Gottlosen. Da die Gottesfurcht fehlt, ist, ja, laut dem Text jetzt hier, ist der Gottlose zu nichts Gutem fähig. Ja, man kann vielleicht sagen, aus seiner eigenen Sicht tut er schon viel Gutes und vielleicht sogar Gutes, was in der Gesellschaft anerkannt ist. Aber das muss nicht das sein, was Gott gut findet. Ja, die Frage ist immer, aus welcher Motivation heraus tun wir Dinge? Und das sind dann eben die Menschen, die mit Gott nicht in Verbindung stehen, die werden eben hier an der Stelle ihre Taten als nicht gut bezeichnet. Dann der zweite Teil, die Verse 6 bis 10, das beschreibt die Situation des Menschen mit Gott. Ja, eng verknüpft ist das natürlich mit Wesensarten Gottes, die dieses Leben mit Gott lebenswert machen. Darauf komme ich gleich noch mehr. Und zuletzt dann die Verse 11 bis 13, da findet sich ein Teil mit Bitten an Gott, er möge doch auf die aufpassen, die an ihn glauben und ihn lieb haben. Und er möge doch Schaden von ihnen fernhalten. Über jeden dieser Teile könnte man jetzt eigene Predigten halten. Und man möchte vielleicht auch meinen, gerade in der momentanen Situation mit Corona, da wird es doch dann jetzt wohl um den dritten Teil gehen, ja, um diese Frage nach danach Gott zu bitten, dass er Schaden von uns fernhält. Es scheint ja nahe zu liegen. Aber meine Predigt geht eher um den zweiten Teil. Und da eben besonders um den Vers 10, denn du bist die Quelle des Lebens. Und ich möchte jetzt Vers für Vers, die Verse 6 bis 9, durchgehen. Und das mündet dann darin, denn du bist die Quelle des Lebens. Jeder Vers weist auf diese Schlussfolgerung hin, denn du bist die Quelle des Lebens. All das, was wir jetzt hören, ist deswegen möglich, denn du bist die Quelle des Lebens. Wir werden jetzt zwar jeden Punkt nur anreißen, aber es wird deutlich werden, was aus dieser Quelle alles sprudelt. Los geht's. Behauptung 1 oder Aussage 1 in Vers 6. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen. Gottes Güte reicht, soweit der Himmel ist. Was heißt das? Jetzt könnte man das, sag ich mal, berechnen. Man könnte das berechnen, ich nicht. Ich kann googeln und ich habe herausgefunden, dass wenn man jetzt nur mal den Umfang der Erde nimmt, dann sind das 40.000 Kilometer. Wenn man jetzt dann den Himmel sich überlegt, wie viele Kilometer sind das denn, dann sind es wahrscheinlich mehr. Aber wäre das dann die Aussage, die hier steht, Gottes Güte reicht so 40.000 Kilometer oder Gottes Güte reicht 45.000 Kilometer? Das ist ja hier Quatsch, darum geht es nicht. Soweit der Himmel geht, ja, man muss letztlich sagen, der Himmel geht unendlich weit. Wenn man an einer Stelle anfängt und kommt wieder zum Ausgangspunkt, dann ist er da nicht Schluss, sondern es geht weiter. Es ist wie ein Ring. Auch der Ring ist ja als Ehering auch ein Ausdruck von Unendlichkeit, beziehungsweise von eben, dass man sich das Versprechen gibt, für immer beieinander zu bleiben. Es gibt kein Ende. Und so stehen diese Bilder hier auch für Unendlichkeit. Gottes Güte hat kein Ende. Gottes Wahrheit hört nicht irgendwann auf oder wird ersetzt. Seine Güte hört nie auf und seine Wahrheit hört nie auf. Das sind also die ersten zwei Aussagen. Und warum ist das so? Denn, ja, das ist so quasi das, was dann am Ende, kann man all das jetzt dran setzen, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Aus der Quelle des Lebens sprudelt Güte. Aus der Quelle des Lebens sprudelt Wahrheit. Und wir brauchen das auch beides. Wir brauchen es, dass jemand uns Güte erweist. Dass wir Güte sehen können. Und diese Güte finden wir bei Gott. Wir brauchen genauso Wahrheit. Es ist notwendig, dass wir die Wahrheit kennen. Denn ohne Wahrheit sind wir orientierungslos. Es ist zwar in der Postmoderne so, man darf das nicht mehr, zu sagen, das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Es geht ja immer weiter von. Ich sage, ich bin Mann. Na, ist das wirklich die Wahrheit? Oder eine Frau? Ist das die Wahrheit? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Oder eben, das ist ein Apfel und keine Birne. Na, ob das so stimmt? Es wird heutzutage alles hinterfragt. Es wird alles in Frage gestellt. Und das Ergebnis ist eine hoffnungslose Orientierungslosigkeit. Aber was finden wir bei Gott? Wir finden Wahrheit. Wir finden Wahrheit. Bei diesem Gott. Seine Wahrheit reicht, soweit die Wolken gehen. Unendlich. Seine Wahrheit hört nie auf. Und Jesus sagt es auch von sich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn wir die Wahrheit suchen, dann sollten wir nicht in Ideologien dieser Welt schauen, sondern wir finden die Wahrheit bei Jesus. Nächster Vers, Vers 7. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Hier gibt es wieder zwei Dinge, die was gemeinsam haben. Eben war es die Unendlichkeit, ja, dass es immer weitergeht, dass es nie aufhört, Güte und Wahrheit Gottes. Und hier geht es jetzt um die Standfestigkeit. Gerechtigkeit und Recht bleibt bestehen. Standfest. Steht fest wie die Berge Gottes. Steht fest wie die große Tiefe. Steht fest wie die Berge. Ein Berg, den alle kennen, ist der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Wie aussichtsreich wäre es, diesen Berg abzutragen? Also man hat die Idee auf der Fläche, wo der Berg steht. Da möchte ich was hinbauen, dass der steht mir jetzt im Weg. Ich möchte den Berg weg haben. Der muss jetzt mal weg abgetragen werden. Ich möchte da gerne einen Parkplatz bauen. Wie aussichtsreich wäre das, einen Berg abzutragen? Oder denken wir die große Tiefe. Der Marianengraben ist, soweit ich weiß, der tiefste Punkt im Ozean. Wie aussichtsreich wäre das, den aufzufüllen? So weit aufzufüllen, dass oben eine Insel entsteht, auf der ich schön Urlaub machen kann. Wäre auch eine Idee. Okay, erstmal sind es blöde Ideen, das gebe ich zu. Aber so unmöglich, wie es wäre, in Mount Everest abzutragen. Oder so unmöglich, wie es wäre, den Marianengraben aufzufüllen. So unmöglich ist es, dass Gottes Gerechtigkeit aufhört. So unmöglich ist es, dass Gottes Recht nicht mehr besteht. Dass das ersetzt wird durch ein anderes Recht. Nein. Gott steht sogar so sehr zu seiner Gerechtigkeit, dass er selber sich hingegeben hat, dass er in Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Was hat das miteinander zu tun? Gerecht ist, wenn jemand was Böses tut, dann muss er die Strafe dafür bekommen. Das ist gerecht. Und darauf hat sich Gott auch festgelegt. Alles, was ich tue, was falsch ist, was nicht gut ist, was nicht dem Willen Gottes entspricht, das zieht Strafe nach sich. Und die Strafe, die Gott uns da zeigt, ist, weil er heilig ist, ist das die ewige Trennung von ihm. Und weil er absolut gerecht ist, kann er keinen von uns im Himmel aufnehmen. Aber zu der absoluten Gerechtigkeit kommt seine absolute Liebe. Und weil er absolut uns liebt, konnte er uns nicht einfach aufgeben und sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du kannst halt nun mal nicht mehr zu mir kommen, du bist halt nun mal sündig, Pech gehabt, sondern seine Liebe wollte uns wieder bei sich haben. Und aufgrund dieser Liebe und aufgrund seiner Gerechtigkeit musste es eine Strafe geben für uns, für unsere Sünden, die aber wir nicht tragen müssen, sondern jemand anders. Und es konnte nur Jesus Christus sein, es konnte nur der Sohn Gottes sein, es konnte nur Gott selbst sein, der die Sünde für uns trägt, für uns die Konsequenzen trägt, die wir verdient hätten. So sehr steht Gott zu seiner Gerechtigkeit, dass er sagt, dass er nicht sagen kann, ich drücke jetzt mal ein Auge zu, ich vergebe einfach so. Nein, es geht nicht. Es muss etwas zur Sühnung passieren. Und das war der Tod von Jesus am Kreuz. Am Kreuz sehen wir die absolute Liebe Gottes, aber auch seine absolute Gerechtigkeit, die feststeht. Und auch sein Recht bleibt bestehen. Gott hat den Menschen geschaffen und die Gebote, sozusagen die Gebrauchsanweisung, wie unser Leben gelingen kann, das ändert sich nicht. Es wird immer in Beziehung zu Gott sein. Ohne Gott wird unser Leben nicht gelingen, so wie Gott sich's vorgestellt hat. Es kann nur gelingen mit ihm zusammen. Und wenn wir es ohne ihn tun wollen, dann müssen wir auch die Konsequenzen davon tragen. Und warum kann David das sagen, dass Gottes Gerechtigkeit und sein Recht für immer feststeht? Weil bei dir ist die Quelle des Lebens. Er weiß es, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Und bei ihm ist auch die Quelle von Recht und Ordnung und bei ihm ist die Quelle der Gerechtigkeit. Das hat er bei Gott erlebt. Und darum kann er auch das so behaupten. Und in dem Vers steht jetzt auch noch, dass Gott Mensch und Tier hilft. Da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber auch das sprudelt daraus, seine Hilfe. Das finden wir bei Gott, die Quelle des Lebens. Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Auch wieder eine besondere Sache. Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Jetzt wird hier die Güte Gottes, ja, wie köstlich ist deine Güte, Gott, wird noch konkreter gemacht und beschrieben. Die Güte Gottes äußert sich darin, dass Menschen bei ihm Geborgenheit finden. Jetzt steht hier in dem Text natürlich nicht das Wort Geborgenheit, sondern nur diese Beschreibung, Umschreibung im Schatten seiner Flügel Zuflucht finden. Aber letztendlich beschreibt das Geborgenheit, weil man findet das auch in der Natur. Davon ist das hergenommen, ja, wenn eine Henne, ein Huhn Küken hat und diese Küken sind aus irgendeinem Grund, fühlen sich bedroht oder brauchen Hilfe, dann fliehen sie zu ihrer Mutter unter ihre Flügel und sie nimmt sie dann auf unter ihre Flügel und beschützt sie dadurch. Also diese liebevolle Fürsorge, die man da sehen kann, die soll auch sinnbildlich sein für das, was wir bei Gott finden, dass wir bei ihm Geborgenheit finden, dass wir bei ihm Schutz finden unter seinen Flügeln. Als Kind hat man es da oft einfacher. Als Kind, wenn irgendwas passiert, in der Schule war jemand gemein oder man ist hingefallen und hat sich wehgetan, man weint, man ist verzweifelt. Wo geht man hin? Zu der Mama. Manchmal sind es auch die Väter, in der Regel sind es die Mütter, wo die Kinder dann hinkommen und sich ausweinen. Und das ist ja so dieses Bild, ein weinendes Kind in Arm von den Eltern. Das ist ein Bild von Zuflucht, von Geborgenheit. Ja, man weiß sich da geborgen und weiß sich beschützt. Als Erwachsener ist da vielleicht der Gedanke da, hey, ich bin doch jetzt erwachsen und ich bin doch ein harter Kerl oder ich muss doch jetzt das selber damit zurechtkommen. Ich kann doch da jetzt nicht irgendwie bei jemandem Zuflucht suchen, bin doch kein Kind mehr. Aber Gott bietet es uns an und wir dürfen das ruhig wahrnehmen, dass er uns das anbietet. Bei ihm dürfen wir Geborgenheit finden, gerade auch in den Nöten. Und vielleicht geht es uns gerade als Männern jetzt so, wenn wir die Situation betrachten und klar, wir sind unterschiedlich, der eine sieht das alles locker, der andere ist da eher ein bisschen besorgter, aber wir merken gerade, wir haben nicht im Griff, was wird in einem Monat sein. Wird es in einem Monat furchtbarer sein? Wird es in einem Monat schon wieder vorbei sein? Wir haben es nicht im Griff. Es ist völlig unsicher und das gefällt uns nicht. Ja, wir hätten gern Sicherheit, wir hätten gern die Kontrolle, aber wir haben sie nicht. Gott bietet es uns an, dass wir zu ihm kommen können und dass den Flügeln bei ihm dürfen wir Zuflucht finden. Lass es uns wahrnehmen. Und auch hier liegt die Begründung für diese Behauptung in dem Satz, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Jeder von uns sehnt sich nach Geborgenheit, auch das gehört zum Leben dazu. Wir alle haben dieses Bedürfnis und bei Gott finden wir diese Geborgenheit. Sie fließt aus der Quelle bei Gott. Vers 9. Sie, also die Menschenkinder, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Diesen Vers finde ich jetzt sehr interessant. Hier werden die Güter des Hauses Gottes angesprochen. Von diesen Gütern wird der Mensch satt und Gott tränkt den Menschen mit Wonne, ja sogar wie ein Strom, nicht ein kleines Rinnsal, sondern ein Strom. Hier wird jetzt klar das Leben mit Gott angesprochen. Das Haus Gottes war zu der Zeit der Ort der Anbetung Gottes. Durch Jesus und den Heiligen Geist können wir immer mit ihm zusammen sein. Jetzt, ja, sind quasi ständig an die Quelle angeschlossen. Damals war das halt sehr auf den Tempel fixiert. Aber wir sind jetzt immer an die Quelle angeschlossen und es gilt dann auch für uns. Unsere Seele kann satt werden und getränkt werden mit Wonne. Und das ist auch eine gute Nachricht, gerade jetzt, wo wir uns nicht versammeln können. Wir wissen, klar, im Gottesdienst, da können wir uns sehen, da können wir uns ermutigen, da können wir miteinander sprechen und jetzt sind wir sehr voneinander getrennt. Aber wir sind angeschlossen an diese Quelle, weil wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus als unseren Herrn haben. Wir können satt werden, wir können getränkt werden mit Wonne. Aber das ist vielleicht auch grundsätzlich unser Erleben. Ja, mein Leben sagt oft was anders. Ja, ich habe es immer wieder erlebt, dass Gott hilft, dass er mich stärkt, dass er mir Wonne, ja, Freude gibt, Zufriedenheit. Aber das ist nicht immer so. Ich kann nicht sagen, dass das immer so ist. Ich bin immer wieder unzufrieden, immer wieder kraftlos, immer wieder fühle ich mich nicht geborgen. Heißt das jetzt, dass die Aussagen, die hier stehen, falsch sind? Natürlich nicht. Die nächste Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie viel Zeit widme ich denn Gott? Gebe ich mich immer wieder mich ihm ganz hin? Gebe ich ihm die Chance, dieses Unausgefülltsein auszufüllen? Für mich steht außer Frage, Gott will es. Gott will uns Frieden geben, Gott will uns Freude geben, Gott will für uns da sein. Will uns erfüllen, helfen, trösten, weiterbringen, Perspektiven schenken, uns Kraft geben. Aber er lässt mir auch die Freiheit, nicht zu ihm zu kommen. Er lässt mir auch die Freiheit, zu sagen, ich will das ohne dich machen. Die Freiheit habe ich. Aber gut ist es natürlich nicht. Jeremia muss dem Volk Israel lange Zeit, nachdem dieser Psalm geschrieben wurde, von Gott ausrichten: Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zu Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ich lese nochmal vor: Mich, die Quelle des Lebens, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen lassen. Bin ich noch an der Quelle? Bin ich noch bei Gott? Will ich meine Freizeit, mein Leben, meine Freizeit, das, was ich tue, will ich das von Gott prägen lassen? Oder denke ich mir, naja, eigentlich im Internet surfen, Fernseh schauen, Sport treiben oder was auch immer dein Hobby ist, ist das vielleicht mein Ersatz? Ist das vielleicht mein Ersatz für die Quelle des lebendigen Wassers? Gott will mich satt machen. Und wie es hier steht, in Wonne tränken. Lasse ich das zu? Oder bin ich bei löchrigen Zisternen? Gott ist die Quelle des Lebens. Das sagt uns unser Text. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Auch den zweiten Teil hier an dem Vers will ich nicht unterschlagen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und vielleicht ist das jetzt auch passiert, gerade wenn ich an die löchrigen Zisternen denke, dann stellt mich Gott hier vielleicht in sein Licht und zeigt mir, Wolfgang, pass auf, du machst zu viele andere Sachen und erwartest nicht, dass ich dein Leben fülle. Du erwartest nicht, dass Trost und Kraft und Stärke von mir kommt, sondern von anderen Dingen. Vielleicht von Methoden oder von Büchern oder von Freizeitgestaltung. Willst du wirklich bei mir aus der Quelle des lebendigen Wassers schöpfen oder nicht? Gott stellt uns in sein Licht. Dafür brauchen wir auch Gottes Wort, dafür brauchen wir die Bibel. Es ist immer wieder zurzeit einfach nicht in. Es ist zurzeit einfach nicht in, Gottes Wort wirken zu lassen. Dass wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen, dass wir Gott, Gott sein lassen, dass er in unser Leben hineinspricht und uns sagt, hey, das, was du tust, das, was du denkst, das, was du sagst, das entspricht nicht dem, was ich will. Das ist Sünde. Lass das. Sondern wir werden immer mehr auch zu unseren eigenen Göttern, die selber entscheiden, was wir tun wollen, was nicht. Aber Gott stellt uns in sein Licht und in deinem Licht sehen wir das Licht. Erst wenn Gott uns die Augen öffnet, können wir auch sehen, was er uns zu sagen hat. Und das wünsche ich mir, dass wir das tun, dass wir zum einen zu der Quelle kommen, dass wir uns füllen lassen, erfüllen lassen von seinem lebendigen Wasser und zum anderen, dass wir auch offen sind dafür, dass sein Licht auch die dunklen Ecken in unserem Leben ausleuchten darf Und die dürfen wir ihm auch bringen. Und er möchte, ja, gerade die dunklen Ecken, die schmutzigen Ecken, die möchte er sauber machen. Ich hoffe, dieser Teil des Psalm 36 konnte euch zeigen, wie Gott ist. Vielleicht auch ein Stück weit, wo ihr gerade steht, ganz persönlich vor ihm. Stehst du an der Quelle? Ich hoffe es. Und darauf trinke ich ein. Amen. So, und der Wolfgang, der betet jetzt noch.
Also gut. Ja, wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass das wahr ist, dass du die Quelle des Lebens bist oder wie es hier im Text steht, dass bei dir die Quelle des Lebens ist. Herr Jesus, bei dir finden wir all das, Wahrheit und Güte, Kraft und Zuversicht und Zuflucht. Herr Jesus, hab Dank, dass wir auch wissen dürfen, in allen Ungerechtigkeiten dieser Welt, deine Gerechtigkeit steht fest. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass du zu deiner Zeit Gerechtigkeit schaffst. Und hab Dank dafür, dass wir auch vor dir gerecht sein dürfen, weil wir unsere Schuld bei dir abladen können. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen und jetzt auch diese Botschaft, Herr. Hilf uns, dass wir wirklich uns immer wieder nach dir ausstrecken, der Quelle des Lebens, und nicht nach diesen Ersatzquellen, diese löchrigen Zisternen, sondern dass wir immer dahin kommen, wo wir wirkliche Freude und wirkliche Erfüllung finden, nämlich bei dir. Danke, Jesus. Amen. Ja, wir wollen jetzt das Lied hören oder singen. Über alle Welt bist du.